möchte ein paar Verse lesen aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes, die Verse 17 bis 32. Epheser Kapitel 4, die Verse 17 bis 32. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden, wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles empfingen, verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Herrn Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Danke, Michael. Wir sehen, dass es auch in diesem Text ins Eingemachte geht, nicht mehr im alten Menschen zu wandeln, sondern den neuen Menschen anzuziehen. Ganz große Parallele zu Römer Kapitel 6 und 7, wo wir dann auch noch hinkommen. Ich möchte hier noch ab Kapitel 5 noch lesen, und zwar die Verse 1 bis 21. Hier ergeht die Aufforderung an uns: Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, zu einem angenehmen Geruch. Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal bei euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz, noch zweideutige Redensarten, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist Gottes, Erbteil hat am Reiche Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. So werdet nun nicht ihre Mitgenossen, denn ihr waret einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes besteht nämlich in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfet also, was dem Herrn wohlgefällig sei. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Decket sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Lichte aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum spricht er: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dir Christus leuchten. Seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kaufet die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern suchet zu verstehen, was des Herrn Wille sei. Und berauschet euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Und redet miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Und saget allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und seid dabei einander untertan in der Furcht Christi. Das Thema unserer heutigen Predigt heißt: Werde ein Nachahmer Gottes. Werde ein Nachahmer Gottes. So wie hier in Kapitel 5, Vers 1 die Aufforderungen uns ergeht: Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel aussieht. Schreibst du auch mal was rein in die Bibel, so in der stillen Zeit, oder zeichnest du dir mal verschiedene Stellen an? Bei mir sind hier im Epheserbrief in Kapitel 4 und auch in Kapitel 5 sehr viele braune Stellen. Und was hat das zu bedeuten? Bei mir steht braun für Sünde oder sündhaftes Verhalten. Braun wie Dreck, so das alte Wesen des alten Menschen. Und da kommt hier ganz schön viel zum Vorschein, hier in Kapitel 4 und Kapitel 5 des Epheserbriefes. Also nicht, weil das Papier schmutzig ist, sondern weil hier die schmutzigen Eigenschaften des alten Menschen markiert sind. Braune Farbe, bei mir die Farbe für Sünde. Und wir haben es ja vorhin gelesen, was alles aus dem Menschen so alles herauskommt. Bloß so ein paar Dinge werden hier aufgezeigt: Lüge, Zorn, Bitterkeit, schlechte Rede, Geschrei, Bosheit, albernes Geschwätz, zweideutige Redensarten, Unzucht, Unreinigkeit, Habsucht und so weiter. Ja, und man staunt heutzutage, dass es genügend Theologen gibt, die uns einreden wollen, dass der Mensch eigentlich von Grund auf gut sei. Das ist heute nicht selten. Es wird ja heute so oft in der sogenannten humanistischen Theologie behauptet, dass in jedem ein unschuldiges Kind wohnt. Und infolge solcher Theologen müssen wir alles vermeiden, was das Selbstwertgefühl des Menschen schwächen könnte. Da hört man wohlklingende Sätze wie: Wenn Sie sich selbst annehmen, werden Sie sich als eine Person betrachten, die die guten Dinge im Leben verdient hat. Also wenn man sowas predigt, dann muss man sagen, das ist nicht biblisch, sondern das ist reine Psychologie. Wenn Sie sich selbst annehmen, werden Sie sich als eine Person betrachten, die die guten Dinge im Leben verdient hat. Sich selbst annehmen, sich selbst lieben. Ich frage euch, steht das so in Gottes Wort? Ein Evangelium der Ich-Bezogenheit, ein Evangelium der Menschenbezogenheit. Hast du schon mal so etwas in der Bibel gelesen? Also ich muss gestehen, ich nicht. In der letzten Predigt zum Beispiel, da hatten wir das Thema: werde stark in dem Herrn. Heute lesen wir hier: Schau auf Gott, werde ein Nachahmer von ihm. An vielen anderen Stellen lesen wir, dass wir uns selbst verleugnen sollen, dass wir den alten Menschen ablegen sollen, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen. In Römer 6, Vers 11 hatten wir neulich in der Predigt gehabt: Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sollen uns für gekreuzigt halten. Es geht also in dem Worte Gottes immer darum, von Gottes Seite her zu leben. Im Gekreuzigtsein zu leben, in der Selbstverleugnung zu leben. Es geht nicht zuerst darum, dass es uns gut geht oder dass wir ein tolles Selbstwertgefühl haben, nein. Es geht darum, dass Gott in deinem und meinem Leben zum Zug kommt, dass er verherrlicht wird. Es geht immer um Gottes Ehre. Es geht nicht zuerst um uns. Also das ist etwas ganz anderes, als den Menschen hervorzuheben und noch den alten Menschen womöglich aufputschen zu wollen, damit er auch meint, etwas zu sein. Leider wird das verführerische Evangelium der Ich-Bezogenheit heute von vielen Konferenz- und Fernsehpredigern verkündigt. Und ich möchte euch an der Stelle bitten, seid auf der Hut heutzutage. Passt auf, schaut in die Bibel rein, was da geschrieben steht. Man kann vor solchen geistlichen Verführungen nur warnen. Vieles hört sich zwar sehr gut an, doch es steckt oftmals ein humanistisches Evangelium dahinter, das in christlicher Sprache gekleidet ist. Es ist ein Evangelium für Leute, vielleicht die empfindliche Ohren haben und die sich gerne von der Wahrheit abwenden, so wie es Paulus in 2. Timotheus 4 sagt. Manche Gläubige, die denken, ja, durch Selbstannahme und Selbstliebe, da kann ich doch meine Probleme loswerden, wenn ich mich selbst annehme und selbst liebe. Und dann wundern sie sich, wenn die Probleme immer mehr werden. Wenn man die Probleme überhaupt nicht los wird, sondern sie häufen sich noch. Und dann fragt man sich, woran liegt das nur? Im Gegensatz sehen wir in den Briefen der Apostel, zum Beispiel wie Paulus oder Petrus und andere, dass die Eigenliebe geradezu die Wurzel aller Probleme ist. Das ist die Wurzel aller Probleme auch in einer Gemeinde. Wenn lauter Leute da sind, die sich selbst lieben, das ist ein Chaos. Es sind Menschen, die in ihren eigenen Lüsten wandeln. Und was sind diese Menschen? Selbstsüchtig, prahlerisch, hochmütig. Und letztendlich führt das in die Lieblosigkeit. Natürlich müssen wir uns immer wieder prüfen, wo wir stehen. Aber die Bibel, die deckt die dunklen Stellen der Menschen deutlich auf und wie es im persönlichen Glaubensleben nicht sein soll und auch wie es in der Gemeinde nicht sein soll. Und dagegen leuchtet auch hier im Brief an die Epheser, auch zwischen diesen vielen braunen Stellen, die ich hier habe, immer wieder schöne helle Stellen auf. Und zwar, wo uns Gottes Herrlichkeit dargestellt wird. Wo uns Gott zum Vorbild gezeigt wird. Das wunderbare Vorbild auch unseres Herrn Jesus. Zum Beispiel hier in Epheser 4, Vers 32, wo Paulus sagt, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist Gottbezogenheit. Von Gott her zu leben, das helle Licht, das hier in den sündigen Stellen erscheint. Mach es so, sagt Paulus, wie es der Herr Jesus mit dir und mit mir gemacht hat. Nimm also nicht dich oder andere Menschen zum Maßstab, sondern nimm das Verhalten deines Herrn und Heilandes und sein Wort zum Maßstab, dann liegst du richtig. Schauen wir hierzu noch in Kapitel 5, uns die Verse 1 und 2 an. Vers 1, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Vers 2, und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, zu einem angenehmen Geruch. Das ist die Aufforderung, die Paulus hier an dich und an mich hat. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Schau also auf Jesus. Verhalte dich, wie er sich verhalten hat. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und mit dieser Aufforderung, da wollen wir uns heute noch ein wenig mehr beschäftigen. Unter dem ersten Punkt, die Aufforderung. Erstens, die Aufforderung. Die Aufforderung ist klar. Werde Gottes Nachahmer. Werde Gottes Nachahmer. Oder wie es die Elberfelder Übersetzung ausdrückt, seid nun Nachahmer Gottes. Werde Gottes Nachahmer oder seid nun Gottes Nachahmer. Was heißt das eigentlich, ein Nachahmer Gottes zu werden oder zu sein? Es heißt ganz bestimmt nicht, sein zu wollen, wie Gott ist. Also das können wir gleich streichen, wenn jemand meint, er muss sein wie Gott oder meint letztendlich noch an Gottes Stelle zu sein. Nein, so nicht. Das heißt nicht, Gottes Nachahmer zu sein. Aber es heißt, von ihm her und von seinem Vorbild her zu leben. Und der Vater im Himmel, der sagt es auch, der Herr Jesus sagt es von dem Vater im Himmel auch in der Bergpredigt, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Nun, wir wissen, wir werden nie völlig vollkommen sein, so wie Gott vollkommen ist. Erst im Himmel werden wir vollkommen sein, wenn die Gegenwart der Sünde weg ist. Aber wir sollen uns jetzt schon darum bemühen, die Art Gottes anzunehmen, so zu handeln, wie er handelt, so zu leben, wie er es uns zeigt, und auf den Herrn Jesus zu schauen und so zu handeln, wie er es uns auf Erden selbst vorgelebt hat. Und wenn wir hier im Epheserbrief hineinschauen, dann wissen wir, dass dieser Textabschnitt auch davon spricht, dass hier das Verhalten in der Gemeinde untereinander auch gemeint ist. Es bezieht sich auf das Verhalten innerhalb des Leibes Christi, also innerhalb der Gemeinde. Und gerade der Brief an die Epheser, der schließt uns sehr viel über das Innenleben der Gemeinde auf. Also, wie sieht das Verhalten unter Glaubensgeschwistern aus? Vielleicht mag es für uns an der Stelle ein kleiner Trost sein, dass auch damals die Leute, die Gläubigen, wie hier in Ephesus, gerade auch solche Briefe von den Aposteln brauchten, um ein heiliges und gottwohlgefälliges Leben zu leben. Vielleicht ein kleiner Trost, dass wir wissen dürfen, die Gläubigen damals, die waren auch nicht vollkommen. Die waren auch nicht perfekt, sonst hätten sie solche Briefe nicht gebraucht. Hätten sie solche Aufforderungen nicht gebraucht. Auch sie mussten damals schon lernen, genauso wie du und ich heute, was es heißt, so zu wandeln und zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst hätte Paulus auch solch einen Brief nicht geschrieben. Dann wäre es nicht nötig gewesen. Also dasselbe gilt auch für dich und für mich heute, wie damals was an die Gläubigen damals geschrieben wurde. Und es muss uns bewusst sein, dass wir immer noch Menschen sind, die noch nicht so sind, wie Gott sie wirklich haben möchte. Gott möchte immer noch an dir und an mir arbeiten. Und wenn wir Brüder und Schwestern aus der Gemeinde genauer kennen, dann wissen wir, Menschen, die können enttäuschen, auch innerhalb der Gemeinde. Brüder und Schwestern, die können auch verletzen, auch innerhalb der Gemeinde. Auch ein Leid ist nicht davon ausgenommen. Pastoren sind nicht davon ausgenommen, sogar Geschwister zu betrüben oder zu verletzen. Auch Pastoren sind nicht vollkommen, möchte an der Stelle auch mal sagen. Aber wenn Verletzungen da sind, dann kann es eben schnell zur Betrübnis des Heiligen Geistes kommen. So wie es Paulus auch in Epheser 4, Vers 30 sagt: Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Und gleich nach dem Vers 30, da schreibt Paulus: Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Also das soll gar nicht bei uns zu finden sein. Ferne von euch, sagt Paulus. Verbitterung, Grimm, Zorn, Geschrei. Fragen uns, ist das noch möglich bei den Gläubigen? Ja, wir erleben es leider immer wieder, dass diese Dinge manchmal zum Ausbruch kommen wollen. Aber dann müssen wir schnell wieder schauen, dass sie wieder wegkommen. Sei ferne von euch, sagt Paulus. Diese Dinge dürfen in unserem Glaubensleben nicht Bestandteil sein. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefes sagt: Sehet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verursache und viele dadurch befleckt werden. Wenn Verbitterung aufkommt, oder wenn der Heilige Geist betrübt wird in unserer Gemeinschaft, dann sagt der Hebräerbrief: Sieh darauf, dass diese Wurzel nicht aufwachse. Man muss es eigentlich sofort wieder eindämmen, muss sofort wieder unter das Kreuz und unter das Blut Jesu bringen. Verbitterung betrübt den Heiligen Geist, und da ist keine Fülle des Geistes mehr vorhanden. Da ist auch wenig Freude und Liebe im Geist vorhanden. Und deshalb sagt Paulus, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Solches soll also nicht unter den Gläubigen zu finden sein. Auch Lästerung gehört dazu. Das schreibt er auch in Vers 31. Wo lästernde Worte gegeneinander gesagt werden, da kann letztendlich die Fülle des Geistes nicht anwesend sein. Ebenso, wenn wir boshafte Gedanken in unserem Herzen bewegen, ja sogar boshafte Gedanken wider Brüder und Schwestern, Geschwister, die unser Herr Jesus durch sein kostbares Blut erkauft hat, dürfen wir denen Boshaftigkeit ausüben wollen? Nein. Ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter. Was heißt es eigentlich, den Heiligen Geist zu betrüben? Auch in der Bibelstunde am Mittwoch, da hatten wir uns kurz damit beschäftigt. Betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Den Heiligen Geist zu betrüben, das heißt vom Grundtext her, dem Geist Gottes Sorgen zu bereiten, dem Geist Gottes Schmerzen zu bereiten, ja, dem Geist Gottes sogar Qualen zu bereiten. Und das kann letztendlich jede Sünde oder jedes Fehlverhalten bewirken. Betrübnis des Heiligen Geistes. Und wo eine betrübte Stimmung ist, da fehlt es irgendwo an der Fülle. Da fehlt es an der Freude. Da fehlt es auch an Harmonie, an Zusammenwirken, an Einmütigkeit. Also, so viel zur Betrübnis des Geistes. Und wir sehen hier in unserem gesamten Text, in uns Menschen, das haben wir auch im Römerbrief schon ausführlich miteinander betrachtet, im Menschen selbst ist nichts Gutes zu finden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Im Menschen ist nichts Gutes zu finden. Und das zeigt uns das Wort Gottes, und wenn wir unser Herz kennen, dann können wir dies auch nur bezeugen. Doch jetzt kommt ein weiterer Punkt. Es reicht nicht, wenn wir nur um diese Dinge wissen. Oftmals sagen wir vielleicht, ja, das habe ich schon gehört, das habe ich schon gelesen, das ist mir eigentlich alles bewusst. Es ist sehr, sehr gut, wenn wir diese Dinge wissen. Wenn wir das Wort Gottes lesen und es studieren, das müssen wir, gar keine Frage. Es ist auch sehr gut, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir Predigten hören. Doch ist es schlimm, wenn wir beim Hören stehen bleiben. Wenn wir sagen, ich weiß es, und wir lassen uns nicht von dem Herrn, von seinem Geist verändern. Denn das möchte ja Gott in dir und in mir bewirken. Veränderung in das Bild Jesu hinein. Umgestaltung in das Bild Jesu. Wir sollen also nicht nur beim Hören stehen bleiben, sondern wir sollen uns durch das Wort Gottes verändern lassen. Das ist also aber auch eine weitere Frage, wie wir das Wort Gottes überhaupt in uns wirken lassen. Ob wir nur nachher staunen und sagen, ja, hat mich wieder berührt, die Predigt, und dann unseres Weges ziehen, oder war ein schöner Gottesdienst heute wieder, das reicht nicht aus. Wenn das das Endresultat unserer Gottesdienste und unserer Predigten ist, dann betrügen wir uns selbst. So wie es Jakobus sagt, seid aber auch Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Ich hoffe nicht, dass wir uns die ganze Zeit selbst betrügen. Und dass es unser Bestreben ist, uns wirklich von Gottes Wort und seinem Geist verändern zu lassen. Kann Gott wirklich noch wirken in deinem Herzen, oder geht dir es zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus? Und ja, man hat ja wieder Gottesdienst gehabt, seine Pflicht erfüllt und man lebt so mit dem Herrn. Aber berührt es uns wirklich noch? Geht es uns noch tiefer zu Herzen? Sinnen wir noch über das Wort Gottes nach? Und es ist uns ein Herzensverlangen, wirklich um jeden Preis alte Dinge abzulegen und den Herrn Jesus anzuziehen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich erwische mich manchmal auch wieder ganz persönlich, wenn man sich viel mit dem Wort Gottes beschäftigt und auseinandersetzt. Ja, man hat es gehört und man weiß, man soll das tun, aber man steckt noch in so vielen verschiedenen Gewohnheiten drin, wo man eigentlich längst weiß oder wo sich wieder was eingeschlichen hat, was nicht förderlich ist fürs Glaubensleben. Da muss man wieder neu die Konsequenz ergreifen und sagen, weg damit, ich will es ablegen mit der Kraft des Herrn. Also wir müssen von der Betrachtung des Wortes Gottes her in die Nachahmung Gottes übergehen. Nicht nur hören, seid Gottes Nachahmer, ja, möchte schon. Nein, das reicht nicht. Wir möchten vom Hören in die Nachahmung Gottes übergehen. Wir sollen in unserem geistlichen Leben nicht an frommen Überlegungen stehen bleiben, sondern wir wollen die Art und Gesinnung unseres Herrn und Retters leben. Wir wollen es wirklich umsetzen. Es hat einmal jemand gesagt, dem Sitzen zu Jesu Füßen muss das Treten in Jesu Fußstapfen folgen. Es ist also sehr, sehr gut und ohne das geht es auch nicht. Wir sollen zu Jesu Füßen sitzen. Wir sollen stille vor ihm werden. Wir sollen auf ihn hören. Aber danach muss auch das Treten in Jesu Fußstapfen folgen. Der Apostel Paulus sagt uns hier im Brief an die Epheser auch nicht, dass wir an der Bewunderung Gottes stehen bleiben sollen. Aber ist das schön, dass Gott alles so wunderbar gemacht hat. Das ist auch gut, wenn wir ihn bewundern, aber das ist zu wenig. Hoffentlich sind wir große Bewunderer Gottes. Das sollten wir immer sein. Unser Herr ist sehr bewundernswert. Und er ist auch sehr faszinierend, möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Doch wahre Bewunderung und wahre Faszination, die beweist sich letztendlich in der Nachahmung. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Ahme also den nach, von dem du bewundert und fasziniert bist. In der Welt, da haben ja viele Menschen irgendwelche Idole. Und die meinen, das wäre nachahmenswert, so zu leben, wie der lebt. Wie mein Idol im Sport, im Fußballspiel oder im Tennis oder sonst irgendwo. Oder manche haben ihre großen Musikidole. Oder in der Kunst. Vielleicht sogar in der Politik oder auch am Arbeitsplatz. Ah, so wie der ist, so möchte ich auch sein. Den möchte ich nachahmen. Man denkt, ich möchte so sein wie der oder jener. Man hält solche Menschen oder Idole für nachahmenswert. Man hoffentlich hast du nicht irgendwelche Menschen vor den Herrn Jesus gestellt, die du für nachahmenswert hältst. Wenn das so ist, dann ist es nämlich Götzendienst. Denn der Einzige, der wirklich nachahmenswert ist, das ist unser Herr und Gott, niemand sonst. Doch leider ist es für viele Menschen unlukrativ, den Herrn Jesus nachzuahmen. Warum das? Weil sein Weg ein anderer Weg ist als der Weg dieser Welt. Und sein Weg, der führt eigentlich immer tiefer. Die Nachfolge, die führt immer tiefer. Und wo endet der Weg des Herrn Jesus? Sein Weg hat am Kreuz geendet. Zumindest ging sein Weg über das Kreuz ins Begräbnis und dann in die Auferstehung hinein. Also der Weg Jesu, der führt ganz, ganz weit weg vom eigenen Ich und vom eigenen Ego, wie anfangs schon erwähnt. Sein Weg führt zum Kreuz, zur Selbstverleugnung, hin zur Verherrlichung Gottes. Und liebe Geschwister, es kann nicht sein, dass wir sagen, wir kennen Gott und wir sind von seiner Heiligkeit erfüllt, wenn wir nicht bestrebt sind, soweit er uns hilft, ihn als geliebte Kinder nachzuahmen. Paulus sagt in Vers 32 hier in Kapitel 4, seid gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir brauchen doch das nur, und das hat der Herr Jesus gelebt, und das brauchen wir doch nur nachahmen in der Selbstverleugnung. Und oftmals fällt es uns so schwer. Aber wir brauchen auch nichts Neues erfinden, sondern einfach das tun, was unser geliebter Herr Jesus vorgelebt hat. Lebe das, was du an dem Herrn Jesus siehst, was du erfährst durch sein Wort und was du auch persönlich schon mit ihm erfahren hast. Verhalte dich so, wie es der Herr Jesus vorgelebt hat. Halte dich an sein Wort und lebe darin. Wie ist das denn bei jemandem, der in die Schule geht? Das sind vor allen Dingen die jüngeren Leute, die Kinder. Muss derjenige, der in die Schule geht, der Schüler zuerst die Sprache und das Schreibsystem erfinden? Nein, muss er nicht. Der Schüler, der hat eine viel leichtere Aufgabe. Er braucht sich nur das Schreibsystem anzueignen. Er kann jeden Buchstaben des Alphabetes übernehmen und so gut er kann in seiner Schrift nachahmen. Ganz ähnlich verhält es sich in unserem geistlichen Leben. Das Schreibsystem ist schon längst erfunden. Gott hat alles für uns getan und vorbereitet. Für uns als seine geliebten Kinder und Schüler gilt es eben darin zu leben. Als wir noch drüben waren im anderen Gebäude und ich mit den Nachbarn mal ins Gespräch kam, da hatte ich mal eine Frau gefragt, mit der ich ins Gespräch gekommen bin und fragte, was denken Sie, was das wahre Christsein bedeutet oder was das wahre Christsein beinhaltet? Es war so ein Gespräch über den Gartenzaun. Und dann sagt diese Frau zu mir etwas, worüber ich eigentlich zunächst keine Antwort hatte. Ich war echt verblüfft. Diese Frau sagte zu mir, das wahre Christsein ist für mich, wenn man darin lebt. Habe ich gedacht, wow, sowas hört man von jemandem, der nicht wiedergeboren ist, der sich eben nur an die Kirche klammert. Ich dachte, wenn diese Person auch mehr oder weniger diese Sache vom katholischen Verständnis her sieht, so ist doch sehr, sehr viel Gehalt in dieser Aussage. Ich habe gar nicht mehr gewagt, noch viel daraufhin zu sagen oder zu kontern. Sie sagte, das wahre Christsein ist für mich, wenn man darin lebt. Und ich frage uns an dieser Stelle, ist es nicht so, dass unser Wandel manches Mal viel, viel mehr spricht als tausend Worte? Wenn man das sieht, dass du mit dem Herrn Jesus gehst, wir brauchen gar keine Show machen oder nichts, wir brauchen nur das Leben, was der Herr Jesus uns aufzeigt in seinem Wort. Dann werden die Menschen merken, dass bei uns keine natürlichen Reaktionen da sind. Dass wir nicht so aufbegehren wie die anderen Menschen, nicht so hochtragend sind und hoffärtig und immer über alles gleich schimpfen. Nein, unser Wandel, der sagt manchmal tatsächlich mehr aus als tausend Worte. Und vielleicht sind wir manches Mal viel mehr beobachtet, als dass wir denken. Es ist wirklich so entscheidend, ob wir auch das leben, was wir glauben. Wir können lange Menschen vom Glauben an den Herrn Jesus überzeugen wollen und immer wieder einhaken, immer wieder darauf eingehen, wenn die Leute das nicht an dir und an mir sehen, dass sich wirklich etwas verändert hat. Dass es wirklich lohnenswert ist, das zu leben, von dem du Zeugnis gibst. Es ist wirklich so entscheidend, ob wir auch das leben, was wir glauben. Das wahre Christsein ist für mich, wenn man darin lebt. Das ist eine gute Aussage. Werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ein Leben zur Verherrlichung Gottes. Es geht um Gottes Ehre. Doch wer seinen Herrn nicht kennt oder wer ihn nicht genug kennt, möchte ich auch mal an der Stelle sagen, der kann ihn letztendlich auch nicht entsprechend nachahmen. Wir müssen den Herrn Jesus immer besser kennenlernen. Wir müssen Gott immer besser kennenlernen. Darum sollte es uns ein Verlangen sein, noch mehr Erkenntnis aus der Schrift zu bekommen. Es sollte für uns ein beständiges Gebetsanliegen sein. Herr, führe mich noch mehr hinein in deine Erkenntnis. Führe mich noch mehr in dein Wort hinein. Zeig mir noch mehr dein wunderbares Wesen. Lass mich wachsen in der Erkenntnis und in deiner Weisheit. Denn nur soweit unsere Gotteserkenntnis ist, nur soweit können wir ihn auch leben und nachahmen. Auch in der Bibelstunde sind wir momentan in Kurzform dabei, die Dreieinigkeit Gottes zu betrachten. Und ich denke, wir sind noch lange nicht fertig, damit ein Gott in seiner ganzen Fülle erkannt zu haben. Vielleicht bilden wir uns manches Mal ein, unseren Herrn und Gott bereits zu kennen. Und dabei haben wir ihn noch viel zu wenig erkannt. Ein Nachahmer Gottes zu sein, das stellt sich auch in der Liebe unter Beweis. Nach Epheser 5, Vers 2. Hier heißt es: Und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, zu einem angenehmen Geruch. Ich möchte mal fragen, was ist eigentlich das natürliche Ergebnis der Liebe? Was ist das natürliche Ergebnis der Liebe? Das natürliche Ergebnis der Liebe ist, dass man der Person immer ähnlicher wird, die man am meisten liebt. Vielleicht ist das bei Ehepartnern manchmal auch so. Die sollen ja eigentlich aufeinander zuwachsen. Ich meine, ich persönlich bin nicht verheiratet, aber es ist sicherlich ganz wichtig, aufeinander zuzuwachsen. Gerade auch in der Liebe. Auch vor allem, wenn beide an den Herrn Jesus glauben, das ist etwas Wunderbares. Wenn die göttliche Liebe da ist, nicht nur freundschaftliche Liebe oder erotische Liebe, das ist nicht diese Liebe, die uns Gott gegeben hat. Ich habe schon in letzter Zeit von Eheleuten gehört, ich lasse mich nicht verändern. Mein Ehepartner, der muss so werden, wie ich bin. Ich lasse mich doch nicht von meinem Ehepartner verändern. Muss ich sagen, also das ist ein vollkommenes Fehldenken. Jeder Ehepartner muss bereit sein, auf den anderen zuzugehen, sich verändern zu lassen, zum Guten hin. Vor allen Dingen bei gläubigen Leuten sollte es eigentlich das Normale sein. Natürlich, da steht der Herr Jesus ja ohnehin im Mittelpunkt. Das ist ja noch eine ganz andere Situation. Gott hat ja seine Liebe in unser Herzen ausgegossen nach Römer 5, Vers 5 durch seinen Heiligen Geist. Gott selbst hat uns also alles gegeben, damit wir lieben können. Nicht nur Ehepaare untereinander, sondern Glaubensgeschwister und weit darüber hinaus, dass wir auch die Menschen um uns herum lieben können. Und wenn wir nun Gott aufrichtig lieben, zuerst gilt die Liebe ja Gott, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von aller deiner Kraft. Aber wenn wir nun Gott aufrichtig lieben, so werden wir auch Kraft dieser Liebe durch den Heiligen Geist ihm mehr und mehr ähnlich werden. Und das ist meine persönliche Überzeugung. Wenn wir unseren Herrn nicht aufrichtig lieben, so werden wir ihm auch nicht sonderlich gehorsam sein. Wir werden unserem Herrn nur gehorsam sein, wenn wir ihn auch aufrichtig lieben. Dann ist uns auch ein Herzensanliegen, ihm auch gehorsam zu leisten. Es wäre schön, wenn wir mit David in Psalm 63 sagen könnten: Meine Seele hängt dir an, deine Rechte hält mich fest. Meine Seele hängt dir an, das ist ein ständiges Verbundensein. Dieses Verbundensein mit dem Herrn, meine Seele hängt dir an, deine Rechte hält mich fest. Psalm 63, Vers 9. Und wenn wir über die Liebe sprechen, da sind wir ja auch bei der Gesinnung oder Motivation, die uns dazu antreibt, unseren Herrn nachzuahmen. Zweitens, die Motivation. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Vers 1. Es heißt hier also, werde ein Nachahmer Gottes als geliebtes Kind. Weil du geliebtes Kind Gottes bist, darum werde ein Nachahmer deines Herrn und Gottes. Nicht um ein geliebtes Kind Gottes zu werden, nein, sondern weil du es schon bist. Darum, weil wir von unserem Herrn und Gott schon längst geliebt sind. Das soll uns dazu motivieren und antreiben, ihn nachzuahmen. Wir sind seine Kinder. Und halten wir daran fest, wir sind bedingungslos von ihm geliebt. Nichts mag uns zu scheiden von seiner Liebe, nach Römer 8. Wir sind seine Kinder und bedingungslos von ihm geliebt. So wie Eltern hier auf Erden ihre Kinder eigentlich grundlegend lieben. Das sind merkwürdige Eltern, die ihre Kinder nicht lieben. Und wenn es ein Kind in einem gewissen Alter verstanden hat, wie gut es seine Eltern mit ihm meinen, dann wird es normalerweise versuchen, seinen Eltern keine Schande zu bereiten, sondern seinen Eltern Freude bereiten. Und es wird auch seinen Eltern wieder Liebe zurückgeben. Oder welches geliebte Kind möchte seine Eltern in einen schlechten Ruf bringen? Das wäre auch ein merkwürdiges Kind, oder hat das Kind nichts begriffen, wenn es anders handelt. Der Vater im Himmel, der liebt dich und mich, er liebt uns. Und darum wollen wir Dinge unterlassen, die ihn in ein schlechtes Bild rücken. Seid Nachahmer Gottes oder werdet Nachahmer Gottes. Das ist hier in Bezug in diesem Text auch auf die Gegenwart beschrieben. Hier, jetzt und heute. Und es ist auch nicht eine einmalige Sache, so dass, wenn wir heute aus dem Gottesdienst hinausgehen, damit fertig wären. Ja, jetzt haben wir uns ja wieder Gott hingegeben und jetzt haben wir auch wieder versucht. Nein, es geht weiter, auch wenn wir rausgehen, ein Nachahmer Gottes zu sein. Und draußen, da werden wir noch viel mehr konfrontiert, das zu leben, als hier drin. Es ist eine tägliche und lebenslange Aufgabe, Nachahmer Gottes zu sein. Es ist eine fortwährende, andauernde, wiederholende Handlung. Das heißt, die sollte fortwährend in all unseren Lebenssituationen unser Bestreben sein. Es soll eine Gabe und ein Opfer für Gott sein, sagt Paulus hier. Ja, sogar ein angenehmer Geruch vor ihm. Es hat natürlich auch etwas mit Wachsamkeit zu tun. Der Teufel, der möchte uns ja immer irgendwo reinschießen und wir haben dann verkehrte Reaktionen oder rechnen nicht damit, dass jetzt so etwas auf uns zukommt. Nein, wir sollen eigentlich wachsam auch durch den Alltag gehen, geistlich durch den Alltag gehen, fortwährend in allen Lebenssituationen bereit zu sein, unseren Herrn nachzuahmen. Paulus sagt, wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, in Vers 2, als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Ein angenehmer Geruch soll es sein vor Gott. Hast du manche Gerüche auch gerne? So manche Dinge, die riecht man ja so richtig gerne. Beim einen mag das ein gutes Essen sein, dieses oder jenes Menü. Riech mal, wie das gut schmeckt, und dann geht man drauf los. Dem anderen reicht schon eine Tasse Kaffee. Das ist auch toll. Beim anderen mag es ein Stück Seife sein oder ein besonderes Parfüm. Man zieht sich das so richtig in die Nase. Bei mir war das die letzten Wochen gelegentlich mal ein Erkältungsbalsam, das ich mir so richtig reingezogen habe. Das befreit wieder meine Lunge und von der Erkältung, da wird man wieder frei. War auch gut. Mal so ein Eukalyptusgeruch, aber das brauchen wir nicht unbedingt das ganze Jahr. Ein angenehmer Geruch. Denken wir mal, wie Gott sich freut, wenn von uns ein angenehmer Geruch aufsteigt, von unserem Verhalten. Wenn wir einen angenehmen Geruch vor Gott sind und Gott so richtig sich daran laben kann. Das habe ich gerne, wenn sich meine Kinder so verhalten. Ein angenehmer Geruch, wenn wir Nachahmer von ihm sind und in seiner Liebe wandeln. Und hierbei wollen wir den Blick von unserem Herrn Jesus keineswegs verlieren. Wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dann sehen wir, wie er wirklich ein Wohlgeruch war vor seinem himmlischen Vater. Und seine Motivation war beständig die Liebe. Johannes 15, Vers 10. Er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibet in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Bleiben in seiner Liebe, das hat also auch etwas mit dem Halten seiner Gebote zu tun, mit den Aufforderungen seines Wortes. Und vielleicht sagst du, wie ich das manchmal auch tue, man spricht oft so viel über die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, über die Liebe Gottes, die eigentlich reichlich vorhanden sein sollte. Und vielleicht fragst du dich, warum handeln wir dann so oft lieblos aneinander? Warum werden wir so schnell verhärtet? Warum haben wir manches Mal zu wenig Interesse aneinander? Und warum haben wir oftmals auch so wenig Interesse für die Mitmenschen? oder handeln manches Mal sogar noch schlechter als die Ungläubigen, als Kinder Gottes. Tatsache ist und bleibt, können wir nicht anders beantworten, als dass wir zu wenig von der Liebe Gottes her leben. Merken wir uns, nur Gottes Liebe ist diesen Dingen gegenüber gewachsen. Und es ist nur durch den Wandel im Geist möglich. Und der Wandel im Geist, der führt über das Kreuz, über die Selbstverleugnung. Nicht ich, sondern du, Herr. Anders geht es nicht. Und wir wissen aus Galater 5, Vers 22, die Liebe ist an und für sich eine Frucht des Geistes. Steht an erster Stelle bei den Früchten des Geistes. Können wir mal aufschlagen, Galater 5, Vers 22. Das ist eigentlich so ein kleiner Gradmesser, ob jemand geistlich handelt oder ob er geistlich wandelt, wenn man auch was sieht von der Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist, Doppelpunkt, steht hier an erster Stelle, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Das ist das Geheimnis. Gekreuzigt sein. Das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geiste wandeln, leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln, sagt hier der Brief an die Galater. Also Liebe ist die erste Frucht, die der Heilige Geist hervorbringen will. Und wir wissen, Gott ist Liebe, er hat seine Liebe in uns hineingegeben. Wenn aber Bitterkeit, Grimm oder Bosheit in unserem Herzen zu finden ist, dann wird die Liebe nicht zur Auswirkung kommen können. Und dann sind wir letztendlich auch keine echten Nachahmer Gottes. Wenn wir mal alles auf die Liebe beziehen, dann sehen wir in der Frucht des Geistes, Freude ist eigentlich das Lied der Liebe. Friede ist die Ruhe der Liebe. Geduld ist das Ertragen in Liebe. Freundlichkeit ist die Anteilnahme der Liebe. Gütigkeit ist die Selbstlosigkeit der Liebe. Und Selbstbeherrschung ist die Zucht der Liebe. Können wir alles auf die Liebe übertragen. Werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Was sagt der Herr Jesus, woran seine Jünger von jedermann erkannt werden sollen? Ich denke, das ist uns allen, habt ihr alle schon mal gehört, ist uns allen bewusst. Der Herr Jesus sagt ganz einfach, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 35. Und dann fragen wir uns manchmal, warum erkennen uns die Leute nicht draußen? Oder was müssen wir jetzt Besonderes tun, dass die Leute erkennen, dass wir Liebe untereinander haben? Ich denke, wir müssen gar nichts Besonderes tun. Wir müssen nur das leben, was das Wort Gottes uns sagt, und die Liebe in unserer Gemeinschaft und auch persönlich zur Wirkung kommen lassen. Denn was die Kinder Gottes zunächst von anderen Menschen unterscheidet, das ist ein großes Merkmal. Wir haben etwas, was die Menschen in dieser Welt nicht haben. Was haben wir mehr? Wir haben den Heiligen Geist. Und in uns ist die Liebe Gottes ausgegossen worden. Das haben die Weltmenschen nicht. Weltmenschen, die können auch freundlich sein, die können auch nett sein, ja manchmal sehr zuvorkommend sein. Aber sie sind nicht in Verbindung mit Gott, so wie wir. Sie sind nicht versöhnt mit Gott. Und sie haben auch nicht den Geist der Liebe empfangen. Darum kann bei uns eine ganz andere Gemeinschaft da sein. Eine ganz andere Basis ist gegeben. Sie muss nur gelebt werden. Ohne irgendetwas vorzutäuschen, es soll echt sein. Die Liebe im Heiligen Geist, das ist etwas, was die Welt nicht kennt. Aber Gottes Kinder, die sollten damit vertraut sein. In den großen Erweckungszeiten in Deutschland, ich meine, es ist das 17. Jahrhundert gewesen, wurde die Herrenhuter Brüdergemeinde, die damals der Ludwig Graf von Zinzendorf geleitet hat, von großem Streit bedroht. Also auch damals war es möglich, Streit zu haben untereinander, auch in dieser Brüdergemeinde. Graf Zinzendorf, der hatte dann vorgeschlagen, dass man anstatt zu debattieren, lieber mal den ersten Johannesbrief studieren sollte. Warum? Weil dieser Brief besonders viel über die Liebe zum Herrn und zu den Brüdern aussagt. Das ist unwahrscheinlich, was der erste Johannesbrief über Liebe sagt. Tag für Tag waren sie dann versammelt, um diesen Brief, den ersten Johannesbrief, gemeinsam zu lesen und zu studieren. Und was danach geschah, das kann ich zwar nur aus Gelesenem weitergeben, aber ich gehe mal davon aus, dass es die Realität ist. Ich selbst war nicht dabei, aber man sagt von Zinzendorf, dass sich an dem Ort, wo sie versammelt waren, um ein gemeinsames Liebesmahl zu feiern, dass sie dann miteinander redeten und beteten, dass dann der Ort, wo sie waren, erbebte. Ähnlich wie in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und dass ein Zittern durch die Reihen ging. Was ist das? War dann die große Frage unter dieser Brüdergemeinde. Und als man sie später befragte, da antworteten sie, an jenem Tag, da haben wir gelernt, einander zu lieben. Seither sind sie nie wieder auf ihren Streit zurückgekommen. Also anstelle ihrer Wortgefechte hatten sie nun eine innigliche Gebetsgemeinschaft begonnen, die wie ein Staffellauf mehrere Jahrhunderte andauerte. Die Herrenhüter, Huter, Brüder, Gemeine nennt sie sich, nicht Gemeinde, sondern Gemeine, Gemeinschaft, die besteht ja bis heute noch. Allerdings heute steht sie wohl nicht mehr da, wo sie früher war, theologisch. Aber diese Gemeinschaft wurde durch ihre Liebe und durch ihre Außenmission für viele zum Beispiel und zum großen Segen über Jahrhunderte. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte zum Schluss sagen, möchte es unser Herr und Heiland schenken, dass auch wir uns an diesem Ort und in unserem ganz persönlichen Umfeld immer mehr zur Liebe Gottes hinbewegen lassen. Dass wir als Gemeinde und auch im persönlichen Umfeld wirklich ein Zeugnis seiner Liebe sein können. Und zwar, indem wir seine Nachahmer werden und sind. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir in die Oasen deines Wortes hineinblicken dürfen, dass du uns immer wieder in Stellen hineinblicken lässt, wo wir wieder anhalten müssen, wo wir wieder bedenken müssen, wo wir wieder überschauen müssen, wo wir persönlich stehen, wo unsere Gemeinde steht, wo sich vielleicht vieles zum Guten entwickelt hat, wo vielleicht aber auch noch viel Mangel da ist. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du dich mehr und mehr in unserem persönlichen Leben verherrlichen kannst und dass jeder, da wo du ihn hingestellt hast, in seinem persönlichen Umfeld ein Zeugnis deiner Liebe sein kann. Dass wir nicht auf unsere Rechte pochen, sondern Herr, dass wir dich, unseren Herrn und Heiland, sein lassen. Dass wir in dir die wahre Ruhe haben können. Dass du, Herr, alles nach deinem Wohlgefallen tust, wenn wir nur dich leben und dir aufrichtig nachfolgen. Und Herr, wir können immer wieder nur staunen, wie wunderbar du handelst und was du tust, auch wenn wir allein jetzt auf die Leitung dieser Räumlichkeiten schauen, wie du, Herr, alles zu Wege gebracht hast, wie du, Herr, gezeigt hast, dass du auch in diesem Ort deine Gemeinde haben möchtest. Und wie du uns auch heute Morgen hier wieder zusammengeführt hast, wir möchten dich dafür loben und preisen. Wir möchten dafür beten, Herr, dass wir in deiner Liebe auch hier weiterhin versammelt sein können, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können und dass wir, Herr, mit deiner Kraft und Liebe auch wieder aufs Neue in den Alltag hinausgehen dürfen. Wir danken dir dafür und preisen dich für dein Geleit im Namen des Herrn Jesus. Amen.